Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wenn der tropische Regenwald stirbt, dann hat das enormen Einfluss auf unser globales Klima. Im Umkehrschluss bedeutet das, ihn zu schützen, das ist Aufgabe von allen, von der Weltgemeinschaft. Im Yasuni-Nationalpark in Ecuador wird heute Öl gefördert, obwohl genau diese Weltgemeinschaft vor 15 Jahren die reale Chance hatte, das zu verhindern. Über die jetzigen Konflikte im ecuadorianischen Regenwald und über das bisher wohl ungewöhnlichste Projekt zum globalen Klimaschutz berichten wir heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Unser Öl, das bleibt im Boden. Das hat Ecuador 2007 vorgeschlagen, aber das Land hat zur Bedingung gemacht, dass die Welt dafür bezahlen soll. Ein Fonds wurde eingerichtet, aber die Initiative musste 2014 begraben werden. Warum? Die Welt wollte nicht zahlen. Seither werden die Ressourcen im Yasuni-Nationalpark genauso ausgebeutet wie in den anderen Amazonas-Anrainern, Peru und Brasilien, und zwar auch mit allen Konsequenzen für Mensch und Natur. Mirjana Jandik war dort.
Nachts, wenn es um einen herum so dunkel ist, dass man die Hand vor den Augen nicht sieht, sind die Geräusche im Yasuni-Nationalpark noch beeindruckender als am Tag. Der Yasuni liegt im Osten Ecuadors, an der Grenze zu Peru, mitten im Amazonastiefland. Es ist einer der artenreichsten Fleckchen auf diesem Planeten. Und so klingt es hier auch.
Ich bin Olma Machoa. Ich bin Mitglied der Kichwa-Gemeinde Yanchama. Wir sind gerade tief im Inneren des Yasuni-Nationalparks.
Wer in dem kleinen Ort Yanchama nachts genauer hinhorcht, nimmt neben Zirpen, Kreischen und Plätschern auch ein tiefes Brummen wahr. Es sind Ölförderanlagen. Diese Ölplattformen sind knapp 10 Kilometer entfernt von Yanchama, aber sie sind hier deutlich zu hören. Olmer Machoa ist Anfang 30. Mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er in Yanchama. Über Gäste freut er sich immer. Früher war Olmer Machoa Gemeindevorsteher und schon lange setzt er sich dagegen ein, dass die Ölfirmen sich auch in Yanchama niederlassen. Wenn ein Unternehmen in einer Gemeinde Öl fördert, muss die Gemeinde an den Einnahmen beteiligt werden. Das gilt aber nur in der Theorie und ohnehin nicht für die angrenzenden Gemeinden, erzählt Olmer Machoa.
Die Ölfirmen sagen zwar, sie müssen nur die Gemeinden entschädigen, die direkt betroffen sind, aber nur weil wir etwa 9 Kilometer entfernt sind, befinden wir uns ja auch nicht außerhalb der verseuchten Zone. Allein der Lärm, den die Generatoren nachts verursachen, ist schon eine große Belastung.
Dass in einem so artenreichen Gebiet wie dem Yasuni überhaupt Öl gefördert wird, sollte mit einer internationalen Kampagne eigentlich verhindert werden. Die gerade frisch gewählte Regierung von Rafael Correa hatte 2007 der internationalen Gemeinschaft einen Vorschlag unterbreitet, der aus der Zivilgesellschaft Ecuadors kam. Die Idee, das Öl im Yasuni wird nicht gefördert und der für das Weltklima wichtige Regenwald nicht angetastet. Im Gegenzug gleicht die internationale Gemeinschaft die verlorenen Einnahmen aus der Ölförderung aus, wobei Ecuador sich verpflichtet, das Geld in Bildung zu investieren. Ein schöner Plan, der aber nicht aufging. Die Initiative zur Rettung des Regenwaldes wurde 2013 für gescheitert erklärt, weil nicht ein Bruchteil der Spenden zusammenkam. Auch Deutschland zahlte die zugesagte Summe nie. Die Ökonomin Nora Fernandes erklärt das so.
Das war eine tolle Initiative, innovativ, kreativ, attraktiv, sehr auf der Höhe der Zeit. Aber wenn ich aus heutiger Perspektive zurückblicke, dann war die Initiative eine Totgeburt. Letzten Endes investierte die internationale Gemeinschaft kein Geld. Warum? Weil niemand in eine Regierung investieren wird, die einerseits sagt, dass sie das Öl unter der Erde lassen wird, aber andererseits politische Anreize dafür setzt, die Ölförderung in anderen Teilen des Landes auszuweiten und Großbergbauprojekte umzusetzen.
2014 begann dann die Ölförderung im umstrittenen Gebiet des Yasuni. Und seither gibt es ständige Auseinandersetzungen. Zurzeit um die sogenannte Pufferzone. Diese umrundet einen Teil des Nationalparks, den man für besonders schützenswert erklärt hat. Es ist das Territorium von zwei indigenen Gruppen, den Tagaedi und den Taromenane. Sie leben in freiwilliger Isolation, haben sich also aktiv dagegen entschieden, mit der sogenannten westlichen Welt in Kontakt und Austausch zu treten.
Es gibt zwar im Moment keine Aufzeichnungen, dass diese Gruppen sich in der Pufferzone befinden, aber klar ist, dass sowohl der Staat als auch anthropologische Studien sich einig sind, dass die Völker in freiwilliger Isolation sich zyklisch bewegen. Das heißt, dass sie an Orte zurückkehren, wo sie früher schon mal waren, oder dass sie neue Orte aufsuchen, an denen sie Nahrungsmittelquellen finden.
Natalie Yepes arbeitet für Amazon Watch und ist Anwältin der Umweltgruppe Yasunidos. Sie hat sich intensiv mit den Gruppen in freiwilliger Isolation befasst. Weil es sich um nomadische Gruppen handelt, ist es mit den klar abgegrenzten Schutz- und Pufferzonen nicht so einfach.
Am 13. April hat der ecuadorianische Staat die Förderung im Ölfeld Ishpingu im Block 43 begonnen. Und die Plattform, wo sie gerade bohren, schließt direkt an die Pufferzone an.
Die aktuelle Ölförderung im Yasuní habe also in jedem Fall Auswirkungen auf diese indigenen Gruppen. Deswegen hat Natalie Yepes zusammen mit verschiedenen Organisationen die Interamerikanische Menschenrechtskommission um Hilfe gebeten.
Am 1. Juni haben wir einstweilige Maßnahmen gegen verschiedene staatliche Organe beantragt. Das Umweltministerium, das Menschenrechtssekretariat und das staatliche Ölunternehmen EP Petroecuador. Wir wollen verhindern, dass die Rechte der Völker in freiwilliger Isolation verletzt werden. Die Ta'iri und die Taromenani sollen nicht gezwungen werden, in Kontakt zu treten.
Der Konflikt um den Yasuní-Nationalpark hat eine lange Geschichte. Und der Streit um die Pufferzone und die gescheiterte internationale Kampagne zum Schutz des Regenwaldes sind nur zwei Beispiele von vielen. Bereits in den 1960er Jahren wurde über die Ölförderung in Ecuador gestritten. Das kleine Land hat sich abhängig gemacht von der Ausbeutung seiner Ressourcen. Ganz besonders vom Öl, erklärt Ökonomin Nora Fernandez.
Ich glaube, unser großes Limit.
Das Öl ist für uns Fluch und Segen zugleich. Vor dem ersten Ölboom wurde hier mit Holz und Kerosin gekocht. Zugang zu Bildung und Gesundheit, also das, was man sozialen Wohlstand nennt, gab es nicht. Ecuador war zwar auch vor dem Ölboom schon von Primärressourcen abhängig, aber die Einnahmen gingen an die Unternehmen. Das Besondere am Öl ist, dass es dem Staat gehört. Der Staat hat also die Aufgabe, Landpacht einzunehmen und umzuverteilen. Das heißt im Grunde, der Staat nimmt Geld dafür, dass das Kapital auf die Natur zugreifen darf.
Die Gelder aus Ölförderung und Export sind heute Ecuadors wichtigste Einnahmequelle.
Ein so kleines, so marginales Land wie dieses wird nichts daran ändern, dass der globale Markt nun mal kapitalistisch ist. Als so kleines Land suchst du dir nicht aus, wie die Weltwirtschaft funktioniert. Du fügst dich in sie ein. Deswegen sind wir vom internationalen Ölpreis abhängig geworden. Und sobald der Preis für Öl fällt, ruiniert uns das.
2014 ist das dann auch passiert. Der internationale Ölpreis brach ein, Ecuadors Staatshaushalt geriet ins Wanken. Nachdem Ecuador jahrelang die Einnahmen aus der Ölförderung umverteilen konnte, kommt das Land nun nicht mehr aus der Krise. In der Simón Bolívar-Universität in der Hauptstadt Quito erklärt der Sozialwissenschaftler Pablo Ospina, welche sozialen Auswirkungen der Sturzflug der Ölpreise für Ecuador hatte.
Die ecuadorianische Politik wurde pragmatischer. Das begann 2015 unter Rafael Correa, dann unter seinem Nachfolger Lenín Moreno und auch unter der aktuellen Regierung. Alle haben Strukturanpassungen durchgeführt. Die sind ja alles andere als populär. Und das hat eine Reihe von Protesten ausgelöst.
Die Regierungen haben etwa Arbeitsrechte beschnitten und Sozialausgaben gestrichen. Diese Maßnahmen brachten sowohl im Oktober 2019 als auch im Juni dieses Jahres Zehntausende auf die Straßen. Mehrere Menschen verloren durch staatliche Gewalt ihr Leben. Aufgerufen zu den landesweiten Streiks hatten verschiedene indigene Organisationen. Sie forderten vor allem finanzielle Entlastungen für die unteren Klassen. Zu den Forderungen zählte aber auch, dass bestehende Schutzzonen im Land ernst genommen werden. Dort soll weder Öl gefördert noch Gestein abgebaut werden. Antonella Calle ist Aktivistin von Yasunidos und erklärt, warum sie das so wichtig findet.
Eine der zentralen Forderungen des letzten Streiks lautete, Ölförderung und Bergbau nicht noch mehr auszuweiten. Sie stellen eine Gefahr dar für Trinkwasserquellen, aber eben auch für indigene Völker und Nationalitäten und für Kleinbauern, die in Gebieten leben, wo die Priorität beim Kapital der Bodenressourcen liegt. Ignoriert werden Leben, Würde und grundlegende Menschenrechte.
Antonella Calle ist sauer, weil sie meint, dass der aktuelle Präsident Guillermo Lasso seine Wahlversprechen nicht einhalte.
Während der Wahlkampagne hat die Regierung von Lasso noch versprochen, das Leben der Völker in freiwilliger Isolation zu schützen. Die Regierung meinte auch, sie würden eine Volksbefragung unterstützen, bei der die ecuadorianische Bevölkerung darüber abstimmen sollte, dass kein Öl mehr im Yasuní gefördert wird. Diese Wahlversprechen werden nicht eingehalten. Stattdessen geht die Ölförderung im Yasuní immer weiter.
Einer, der den Konflikt um den Yasuní schon seit Jahren verfolgt, ist Manuel Bayón. Der Geograf ist auch Teil von Yasunidos. Manuel Bayón kommt aus Spanien, lebt aber seit 11 Jahren in Ecuador.
Ohnehin hätte man an einem so artenreichen Ort niemals Öl fördern sollen. Aber wenn man es schon macht, hätten bestimmte Standards eingehalten werden müssen. Da gibt es im Grunde 3 Bedingungen. Erstens, dass die beste verfügbare Technologie genutzt wird. Zweitens, dass nur 1300 Hektar, beziehungsweise nach einer Befragung sogar nur 300 Hektar, ausgebeutet werden dürfen. Und drittens, dass kein Öl im Gebiet der indigenen Völker in freiwilliger Isolation gefördert wird. Bei unseren Überprüfungen haben wir festgestellt, dass keine der 3 Bedingungen eingehalten wurde.
Weil diese Minimalstandards nicht eingehalten werden, ist Manuel Bayón besorgt.
Wenn Sie so weitermachen, sind wir sehr nahe an einem Ethnozid, einem Völkermord. Und das ist ein erschreckendes Szenario.
Dennoch hatten die Aktivistinnen mit den einstweiligen Maßnahmen, die sie bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission vorgelegt hatten, keinen Erfolg, wie die Anwältin Natalie Yepes berichtet.
Leider hat die zuständige Richterin in Quito die einstweiligen Maßnahmen abgelehnt, weil sich zum derzeitigen Moment keine Völker in freiwilliger Isolation in der Pufferzone aufhalten, die an das Ölfeld Ispingo anschließt. Deshalb gäbe es für sie keine Bedrohung. Damit ignoriert die Richterin aber, wie komplex der Fall ist und dass diese Völker einen nomadischen Lebensstil haben.
Wie also weiter? Darauf gibt es sehr unterschiedliche Antworten. Nora Fernandez, die Ökonomin, sieht das Panorama pessimistisch.
Heute haben viele Länder, die in den Nullerjahren Teil des progressiven Umschwungs in Lateinamerika waren, wieder linke Regierungen. Aber diese Regierungen machen in der globalen Krise nichts anderes, als andere Regierungen auch machen würden. Es gibt also einen strategischen Fehler, und der heißt, nicht über den Tellerrand zu schauen. Die Beschränkungen nicht zu sehen, die über der eigenen Macht stehen. Du kannst nicht alles mit einem Dekret lösen. Du bestimmst nicht per Dekret den Ölpreis. Punkt. Den bestimmt der globale Markt.
Das bedeutet für Ecuador, dass der Handlungsspielraum sehr gering ist. Die Aktivistinnen von Yasunidos versuchen trotzdem, die weitere Ausbeutung der Ölvorkommen im Yasuní noch zu verhindern. Sie wollen eine Volksabstimmung darüber durchsetzen. Die sollte es eigentlich schon 2014 geben. Aber damals waren die gesammelten Unterschriften für ungültig erklärt worden. Nun wird der Fall neu aufgerollt.
Das ecuadorianische Verfassungsgericht hat festgestellt, dass es damals einige Unregelmäßigkeiten gab, als die Volksabstimmung verhindert wurde. Jetzt wird erneut entschieden, ob es nun nach 8, fast 9 Jahren doch eine Volksabstimmung gibt. Wir hoffen auf ein positives Gerichtsurteil.
Und auch in den Gemeinden im Yasuní stellt sich die Frage nach der Zukunft. In Yanchama zum Beispiel haben die Ölunternehmen schon oft angeklopft, erzählen die BewohnerInnen. Manche befürworten das. Sie erhoffen sich eine schnelle Einkommensquelle, ein Vorankommen der Gemeinde. Olmer Machoa hat aber andere Pläne, seiner Gemeinde zu einem stabilen Einkommen zu verhelfen.
Mein Ziel ist, ein Tourismusprojekt in Jan Sharma aufzubauen. Ich war schon immer der Meinung, dass der Tourismus für uns eine Möglichkeit ist, unsere Kulturen zu retten und zu zeigen, wer wir sind. Außerdem erlaubt er uns, die Natur zu bewahren. Im Gegensatz zu den Ölunternehmen, die unsere Gemeinden spalten, die Natur zerstören, Bäume fällen, Flüsse und Luft verschmutzen.
Meljana Jandik war im Yasuni-Nationalpark in Ecuador und dort ist von der Initiative Ecuadors zur Rettung des Regenwalds nicht mehr die Rede. Sie ist vor 8 Jahren endgültig begraben worden. Dabei sind solche Projekte heute dringlicher als damals. Jede und jeder weiß im Grunde, dass wir den Klimawandel nur noch beherrschen können, wenn wir alle zusammen handeln und denken. Ute Kotschi ist mir jetzt zugeschaltet. Sie war von 2005 bis 2013 als Abgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag und arbeitet heute bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Frau Kotschi, Sie haben sich damals für die Initiative Ecuadors, das Öl im Regenwald nicht zu fördern, sondern im Boden zu lassen, wenn die Weltgemeinschaft dafür bezahlt. Dafür haben Sie sich stark gemacht. Geklappt hat es trotzdem nicht. Was war denn an dem Vorschlag Ecuadors damals falsch?
Der Vorschlag Ecuadors, das Öl unter dem Nationalpark Yasuni zu belassen, war absolut die richtige Idee. Da war gar nichts dran falsch. Die Idee war innovativ, sie war präventiv und im Grunde genommen alles andere war falsch. Die Reaktion der Welt und das nicht zu unterstützen, das war falsch, aber nicht die Idee Ecuadors.
Aber was war denn der Grund, wieso das nicht unterstützt wurde? Das hört sich doch eigentlich alles ganz logisch an.
Ja, die Argumente, die auf den Tisch kamen, waren diejenigen, so etwas hat es noch nie gegeben. Was stimmt, aber was eigentlich hätte dann anders gemacht werden können. Und es war auch so, dass gesagt wurde, naja, wir vertrauen Ecuador nicht so sehr. Was ist, wenn der Staat seine Regierung ändert? Was passiert dann mit dem Geld? Und überhaupt, wenn wir das Land bezahlen, das, die Ölförderung zu unterlassen, dann bezahlen wir ja etwas, was es gar nicht gibt. Und das möchten wir nicht so tun. Und überhaupt, wer weiß, ob die Ecuadorianer dann nicht trotzdem noch Öl fördern. Und außerdem ist das ganze Vorhaben sehr kompliziert und da müssten ja auch nicht die anderen Länder kommen. Und Deutschland wollte da auch nicht Vorreiterin sein, so wirklich. Und da warten wir erst mal ab und dann ist das Ganze so ein bisschen hinausgezögert worden und hat keine große Dynamik entwickelt.
Also es ist versandet. Wäre denn die Ausgangslage jetzt heute, wo der Druck ja doch noch mal deutlich gestiegen ist, etwas fürs globale Klima zu tun, wäre die Ausgangslage heute eine andere? Hätte so eine Initiative heute eine Chance?
Also gegenwärtig würde ich sagen, nein. Ich denke, vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wäre da eine Chance gewesen. Aber mit diesem Angriffskrieg hat sich alles noch mal verschlechtert und wir sind heute in einer noch miserableren Lage, auf so einen Vorschlag einzugehen. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich darauf reagieren müssten, überall Öl im Boden zu lassen, in all den Ländern, weil sich die Klimasituation auf der Erde so dramatisch verschlechtert. Und im Grunde genommen wäre damals die Situation viel, viel besser gewesen, als sie heute ist.
Hätten wir damals, wenn das funktioniert hätte, eine Art Pilotprojekt gehabt?
Das wäre tatsächlich einzigartig gewesen. Das wäre das erste Beispiel eines Landes gewesen. Das wäre das Pilotprojekt gewesen, was für andere Vorreiter hätte sein können. Und es wäre im Grunde genommen auch ein Durchbruch gewesen. Auf verschiedenen internationalen Konferenzen wurde es auch so diskutiert. Und die Zivilgesellschaft hat es massiv unterstützt. Und wir in Deutschland haben ja durch das Parlament alle Fraktionen hinter uns gehabt, das zu unterstützen. Aber der damalige Entwicklungsminister Dirk Niebel hat da sehr zurückhaltend agiert und sah sich nicht in der Lage, so ein Projekt zu unterstützen. Und dadurch ist es dann auch gescheitert. Deutschland hätte im Grunde genommen Geld in die Hand nehmen müssen und sagen, finden wir gut, machen wir. Das Parlament hat dazu ja ja gesagt. Aber auf Regierungsebene war das nicht drin und so ist das ganze Ding eben nicht vorangekommen. Und dann hat der Präsident von Ecuador, Rafael Correa, dann nach ein paar Jahren gesagt, wenn es nicht vorangeht, dann machen wir dicht, dann passiert nichts mehr. Und so ist es ja dann leider auch gekommen.
Also Jair Bolsonaro in Brasilien hat vor 2 Jahren oder so auch mal gesagt, ja, wenn ihr alle wollt, dass wir im Amazonas nichts ausbeuten, dann bezahlt uns doch dafür. Also das bedeutet, so ein Vorschlag kann ja von allen Seiten kommen. Also ein gewisses Misstrauen ist ja da durchaus auch angebracht, oder nicht?
Bei Ecuador war die Situation etwas anderes. Damals kam Rafael Correa durch die Unterstützung der indigenen Gemeinschaften und Völker und der Zivilgesellschaft aus Ecuador und aus dem Amazonas an die Macht. Er ist extra dafür gewählt worden und es gab in der Zivilgesellschaft eine Vorbereitung für dieses Projekt. Also das muss man wissen. Da waren die Vorbereitungen dazu, waren ein ganz andere, als wenn der Präsident von Brasilien, dem wir alle nicht zu trauen haben, im Grunde genommen nur so mal Larifari eine Kompensationszahlung einfordert, wo wir wissen, dass er im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass der Amazonas brennt in Brasilien. Also das waren, glaube ich, politisch gesehen ganz andere Richtungen. Und man hätte damals den Ecuadorianerinnen vertrauen sollen und es machen sollen, weil das war im Grunde genommen ein viel besser verankertes, in der Bevölkerung verankertes Projekt, als es in Brasilien jetzt aktuell der Fall ist.
Was lässt sich denn nun aus den Fehlern von damals lernen?
Also was falsch ist, ist, dass die Welt nicht bereit ist, auf fossile Energien zu verzichten und auf Erneuerbare komplett zu setzen. Das ist der eigentliche Fehler. Der Vorschlag Ecuadors war genau der richtige. Und dass die Weltgemeinschaft nicht fähig ist, zu sagen, wir müssen raus aus der Ölförderung. Wir müssen es verhindern, dass die Erde sich erwärmt. Das ist der Fehler. Also das steckt im Grunde genommen in unserem politischen Wirtschaftssystem, dass wir nicht fähig sind, solche zukunftsweisenden Projekte zu unterstützen. Und diesen Fehler werden wir teuer bezahlen. Und bezahlen wir ja auch schon sehr, sehr teuer.
Also das heißt, wir müssten mehr auf Prävention setzen und nicht so sehr auf Schadensbekämpfung, wenn es schon brennt?
Leider ist es so, dass die Menschheit nur durch Katastrophen lernt. Und wir sind eigentlich ja schon mittendrin in der Erderhitzung. Und es dürften eigentlich keine neuen Ölfelder, nichts mehr Neues erschlossen werden. Und wir sind da gerade total auf dem falschen Weg.
Danke für diese Einschätzung. Ute Kocsi, ehemals Abgeordnete der Grünen im Bundestag und heute tätig bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Frau Kocsi, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war es heute von uns, unter anderem mit einer Art Rückblick auf eine Initiative, die eigentlich weit in die Zukunft weist. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die neue Verfassung in Chile. Am 4. September wird darüber abgestimmt. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.